Apropos wird ja präsentiert von Filmingo, die Schweizer Streaming-Plattform für grosses Kino daheim. Ob aktuelle Kinohits, investigative Dokus oder All-Time-Favorites. Auf Filmingo findest du sorgfältig ausgewählte Filme, Geschichten mit Tiefgang, die bewegen, hinterfragen und inspirieren. Die Filme kannst du mit wenigen Klicks schauen, im Abo oder einzeln zum Mieten. Und wenn du jemandem eine besondere Freude machen willst, dann gibt es Filmingo auch als Geschenk-Abo. Unvergessliche Filmstunden garantiert. Bleib neugierig und entdeck neue Welten. Jetzt streamen auf filmingo.ch.
Heute bei «Apropos» Ukraine-Verhandlungen zu Genf. In den letzten Tagen ist plötzlich viel ins Rollen gekommen. Am Freitag haben die USA einen Friedensplan für die Ukraine vorgestellt und am Sonntag sind Vertreterinnen und Vertreter aus den USA, der EU und der Ukraine auf Genf gefragt, um darüber zu verhandeln.
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte das Treffen in Genf während eines Telefonats mit US-Präsident Trump vereinbart. Der Zeitdruck ist hoch. Bis Donnerstag soll es eine Lösung geben. Für ihn wie auch die anderen europäischen Staatslenker ist über den Kopf der Ukraine hinweg kein Frieden möglich.
Der Plan ist umstritten. In der ersten Version hat er wie eine Kapitulation der Ukraine gewirkt. Es ist sogar gerätselt worden, ob der Kreml den Plan diktiert hat. Wie sieht der Plan genau aus? Auf was hat man sich bis jetzt einigen? Und ist er ein Lichtblick nach bald 4 Jahren zermürbendem Krieg in der Ukraine? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner» und der «Basler Zeitung». Und zwar mit unserer internationalen Redaktorin Klara Lipowski. Sie hat den Schwerpunkt Ukraine und Russland und war schon mehrmals an der ukrainischen Front gewesen. Hoi Klara.
Hoi Alexandra, danke für die Einladung.
Klara, du hast in deiner Analyse von einer denkwürdigen Woche geredet. Was war das genau für eine Woche gewesen?
Ja, das fing im Grunde damit an, dass schon Gerüchte waberten, dass es einen neuen Friedensplan geben soll oder einen neuen Friedensvorstoß der USA. Das waren Gerüchte, die man so las, aber parallel ging natürlich der Krieg in der Ukraine weiter. Wir haben am Mittwoch einen großen Angriff auf Ternopil gesehen, in der Westukraine mit 33 Toten stand jetzt. Und am Donnerstag ging es dann wieder weiter um den Friedensplan. Da hat die Sprecherin der US-Regierung mitgeteilt, dass es einen Plan geben wird, der also offiziell dann, der seit Wochen erarbeitet worden sei. Und dann am Freitag erhielt Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, dann offiziell diesen Plan. Und es gab ein Treffen mit der US-Delegation in Kiew.
Бажаю здоров'я. Сьогодні у мене була зустріч з представниками Сполучених Штатів, вагома делегація і дуже серйозна розмова. Американська сторона надала свої пропозиції, пункти плану.
Am Freitag hat dann noch diese Ansprache an die Nation gehalten, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und dann ging dieser ganze, Strudel los. Europäische, internationale Reaktionen kamen, die waren eigentlich sehr deutlich ablehnend. Aus Paris, aus Berlin, London, Kanada und Japan haben sich dann auch geäußert und haben das eigentlich nicht gut geheißen, was dort bekannt geworden ist.
Warum nicht? Was ist dir bekannt worden?
Also es sind diese 28 Punkte bekannt geworden, die eigentlich, so wie man sie las, eher der Handschrift Russlands entsprungen sind, weil die wirklich sehr deutlich pro-russisch aufgelistet waren oder formuliert waren. Und die Ukraine massiv unter Druck gesetzt haben.
Das ist der Plan der USA. Wir schauen uns zuerst mal quasi die russisch-amerikanische Version davon an, die erste Version quasi, die publik wurde. Was sind so die wesentlichen Punkte gewesen?
Also ich finde eigentlich fast alle 28 Punkte extrem wichtig, aber manche, ich würde es mal überspitzt sagen, waren besonders dreist. Also zum einen geht es darum, um die Herausgabe von Territorien, die die Ukraine abgeben soll. Es geht darum, dass eine Amnestie veranlasst werden soll. Also wenn man dann bedenkt, die ganzen Kriegsverbrechen, Bucha, Irpin, was in Mariupol geschehen ist und so weiter und so fort, Kramatorsk. Also es gibt so viele Beispiele, die eben nachweislich Kriegsverbrechen sind, die würden dann gar nicht mehr weiterverfolgt. Die Verantwortlichen würden nicht zur Verantwortung gezogen werden. Das war natürlich auch ein großer ja, ein sehr überraschender Punkt, würde ich mal sagen. Dann die verschleppten Kinder, also sollen dann auch die Personen nicht zur Rechenschaft gezogen werden und so weiter. Also das war ein Punkt. Dann ganz klar auch noch, dass die NATO sich nach diesem Plan im Grunde selbst verbieten soll, die Ukraine aufzunehmen und das auch in ihrem Regelwerk festhalten soll. Und die Ukraine auch davon quasi für immer Abstand nehmen soll, der NATO beizutreten. Das fand ich schon auch bemerkenswert. Und dann gab es einen Punkt, der für die Ukraine sprach, nämlich, dass die Ukraine Sicherheitsgarantien bekommen soll, aber es blieb völlig unklar, welche. Also das hätte einfach viel mehr Erklärung bedurft.
Du hast vorhin eben erwähnt, man hat so ein bisschen den Eindruck gehabt, vieles in dieser ursprünglichen Version ist so ein bisschen unter russischer Handschrift entstanden. Kannst du vielleicht dort noch ein Beispiel machen? Und warum hat gerade das so viele Reaktionen ausgelöst?
Also das Beispiel eben mit der NATO, also dass eben die NATO sich selber den Ukraine-Beitritt verbieten soll, ist schon ganz klar und es ist bekannt, dass Russland das nicht möchte, also dass Russland das ablehnt. Und das ist eben ja so formuliert, wie es in den Punkten stand, also das kann noch nicht mal eigentlich im Interesse der USA sein. Deswegen, das muss irgendwie aus dieser Richtung gekommen sein, sozusagen. Das fand ich schon sehr erstaunlich. Und vielleicht noch einen zweiten Punkt. Es ging um die Reduzierung der Truppen der ukrainischen Armee, was eben so vorgesehen war, dass sie drastisch reduziert werden soll. Und das ist bei der Ukraine natürlich gar nicht gut angekommen, weil sie sich ja auch in Zukunft gegen einen potenziellen Angriff von Russland nach einem möglichen Waffenstillstand schützen muss. Und auch das klingt für mich sehr, als hätte, ich sag mal, Russland das den USA eingeflüstert.
Was man seitens Ukraine ja in den letzten Monaten häufig als Bedingung gehört hat, ist so das Abtreten oder eben nicht Abtreten von annexierten Gebieten. Was ist bezüglich der Gebiete in dem Plan denn vorgesehen?
Also ganz explizit genannt ist die Krim und die Gebiete Luhansk und Donetsk im Osten der Ukraine, die jetzt schon unter russischer Kontrolle sind und die sollen dann auch als russisch anerkannt werden, auch von den USA. Dann geht es weiter um die Gebiete Cherson und Saporischschja, wo die Frontlinie eingefroren werden soll, was eben auch wiederum einer Anerkennung der von Russland besetzten Territorium dort eben bedeutet. Und das ist eigentlich auch nicht akzeptabel für die Ukraine.
Wie hat man bei der Ukraine auf diesen Plan denn entsprechend reagiert, wenn, wie du sagst, eben vieles gewirkt hat, als käme es aus der russischen Handschrift?
Also ich habe da sehr bestürzte Reaktionen mitbekommen, auch also jetzt in meinem Umfeld, aber auch von politischer Seite, Medienberichterstattung, die war auch weitgehend einig, würde ich sagen, dass es eigentlich überhaupt nicht akzeptabel ist für die Ukraine. Und ja, also wenn man mit Menschen spricht, sind viele einfach wahnsinnig enttäuscht, entsetzt auch, weil die Ukraine einfach das angegriffene Land ist und nach diesem Plan einfach eher kapitulieren müsste, statt sich als souveräner Staat behaupten zu können.
Jetzt haben wir vor allem eben die Sichtweise von der Ukraine angeschaut. Was sind denn auch Punkte, wo man jetzt sagen kann, aus Seite von Russland wäre das ein Verlust? Oder in welchen Punkten wäre Russland nicht einverstanden?
Ich bin nicht sicher, ob da überhaupt wirklich ein Punkt dabei ist. Vielleicht am ehesten noch der EU-Beitritt der Ukraine, weil Russland will nicht, dass die Ukraine ein europäisch geprägtes Land ist und versucht natürlich, den europäischen Einfluss niedrig zu halten, wo es möglich ist. Oder also zum Beispiel jetzt in den besetzten Gebieten im Osten der Ukraine als Beispiel. Deswegen vielleicht das als ein Punkt. Aber ich finde, grundsätzlich ist dieser 28-Punkte-Plan vor allem pro-russisch formuliert.
Am Freitag ist also der Plan publik geworden. Er hat, wie du aufgezeigt hast, sehr viele Reaktionen ausgelöst. Und schon am Wochenende ist dann auch das erste Mal darüber verhandelt worden. Und zwar hier in der Schweiz.
Ja, das war interessant, dass das auch so schnell dann zustande kam. Am Samstag sind schon die ersten DelegationsvertreterInnen angereist und am Sonntag dann gefolgt. Und die Schweiz ist natürlich, also es war interessant, dass die Schweiz dann einfach wieder in den internationalen Fokus für so einen Verhandlungsort gerückt ist. Und das Außendepartement hat sich ja auch geäußert dazu und hat gesagt, dass die Ukraine und die USA die Schweiz angefragt hätten für ein solches Treffen. Und das auch damit begründet haben, dass im Nachgang der Birkenstock-Konferenz, die ja im vergangenen Jahr in der Schweiz stattgefunden hat, das diplomatische Netz sozusagen ausgebaut worden ist und Bestand gehabt hat seither. Also dass man auch mit Russland noch Kontakt gehalten hatte über dieses diplomatische Netz. Und das ist natürlich für die Schweiz dann ein gutes Aushängeschild sozusagen. Und Genf ist ja im Grunde auch ein symbolischer Ort. Und da ist es natürlich für die Schweiz dann, ja, also auch eine Gelegenheit, sich da in diesem ganzen Prozess anzubieten, indem sie ja weiterhin auf ihrer Neutralität eigentlich beharrt.
Aber das ist gerade der Punkt, der mich ein bisschen erstaunt hat. Russland hat ja in den letzten Monaten die Schweiz mehrfach als nicht mehr neutral angeschaut, weil wir die Sanktionen übernommen haben. Dass jetzt da trotzdem die Verhandlungen stattfinden, ist das nicht auch ein bisschen erstaunlich?
Ich weiß nicht, ob das so erstaunlich ist, weil ich glaube, dass gerade für Russland, also ich meine, Russland kann jetzt sowieso nichts an diesem Ort ändern, wenn sich die USA und die Ukraine und europäische VertreterInnen entscheiden, da zu treffen. Aber ich glaube, letztendlich kommt es auch Russland auf den Inhalt dieser Gespräche an, beziehungsweise was am Ende rauskommt. Es gab ja auch Treffen in Riad zum Beispiel und in anderen Orten. Und das, also wie gesagt, dieser symbolische Charakter, der spricht dann, also der ist positiv für die Schweiz und die Ukraine und die USA suchen den natürlich bewusst auch mit aus. Aber ich glaube, Russland würde jetzt nicht so weit gehen und ein Abkommen nur deswegen ablehnen, weil es in der Schweiz verhandelt wurde, die er nicht mehr als neutral versteht.
Wir nehmen den Podcast am Montagmittag auf. Die Verhandlungen die dauern an. Was weiss man bisher über die Verhandlungen? Auf was hat man sich geeinigt? Und wer ist überhaupt alles dort?
Also es sind VertreterInnen da von den USA, Europa, der Ukraine natürlich. Die Schweiz ist anwesend, aber eben nicht beteiligt. Und am Sonntagabend gab es zwei kurze Medienkonferenzen, einmal mit dem Stabschef von Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak.
We have a very productive first session with distinguished American delegation. We have very good progress and we are moving forward to the just and lasting peace.
Und Marco Rubio, dem US-Außenminister.
We had a very good day today. I think we made a tremendous amount of progress. Even from the last time I spoke to you, and I apologize for keeping you waiting, but there was more work to be done.
Und später nochmal eine alleine mit Marco Rubio. Heute wurde bekannt, dass die USA und die Ukraine auf eine Erklärung geeinigt haben. Und es sind aber noch keine Details zu einem neuen Plan oder zu einem überarbeiteten Plan veröffentlicht worden. Also Fragen danach hat Rubio ganz klar zurückgewiesen. Er wird jetzt hier nicht auf Details eingehen. Aber man habe große Fortschritte gemacht. Und er war sogar, fand ich, recht euphorisch, was mich ein bisschen verwundert hat. Er meinte, dass das die ertragreichsten Gespräche seit 10 Monaten gewesen seien. Und seit 10 Monaten ist Donald Trump im Amt und versucht bekanntlich, den Krieg zu beenden.
Und welche Signale sind aus der Ukraine gekommen jetzt zu den ersten Verhandlungen?
Ich glaube, erstmal ist die Erleichterung groß, dass sie wieder mit am Verhandlungstisch sitzen, dass ihnen nicht ein Plan unterbreitet wird und dann verlangt wird, dass sie ihm zustimmen. Und Yermak hat sich positiv geäußert, Zelensky hat sich positiv geäußert, auch was ich von Quellen in Kiew gehört habe, die das von dort aus beobachten, ist es erstmal sehr positiv aufgenommen worden, dass die USA offenbar auch wirklich bereit waren zu Gesprächen, dass die Ukraine wichtige Punkte anbringen konnte und ein paar auch rote Linien ziehen konnte, die sie nicht überschritten sehen will. Im Zusammenhang mit möglichen Verhandlungen. Also ist es erstmal, finde ich, positiv. Ich bin ein bisschen optimistischer als im Vergleich zu Freitag, wo es ja wirklich sehr düster aussah. Aber man muss auch sagen, wir haben das ja alles schon mal gesehen, dieses Hin und Her mit möglichen Verhandlungen und was akzeptiert die Ukraine, was akzeptiert Russland. Und wir sind in dem Sinne jetzt noch nicht wirklich weitergekommen.
War nicht anwesend in Genf? Ist Russland kein Vertreter oder Vertreter aus der Russischen Föderation? Macht das so überhaupt Sinn, schon über den Friedensplan zu verhandeln, wenn Russland nicht anwesend ist?
Also ich glaube, in so einer Vorstufe auf jeden Fall, weil es gibt ja die russische Position bereits durch diesen ersten 28-Punkte-Plan und jetzt muss eben dann damit gearbeitet werden. Das hat ja auch Rubio gestern so interessant formuliert mit "It is a living, breathing document". Also nach dem Motto, wir haben jetzt hier einen Papier vorliegen, wir können damit jetzt erstmal arbeiten und dann gucken wir, was am Ende rauskommt. Also das passiert jetzt und ich glaube, Russland schaut da ganz genau drauf und die werden dann auch Stellung beziehen, sobald es konkretere Informationen gibt. Aber es braucht einfach diese Form der Gespräche auch, bevor man dann sich mit Russland nochmal genau beschäftigen kann. Aber es laufen auch meines Wissens parallel Gespräche mit Russland, aber jetzt nicht eingebettet in die Gespräche von Genf.
Clara, die letzten Tage die erinnern einem ein bisschen an Gaza. Auch im Krieg im Nahen Osten hat Trump Anfang Oktober dann mit einem Punkteplan ziemlich viel Druck aufgesetzt. Damals waren es 20 Punkte, jetzt sind es 28. Erkennst du auch Parallelen so zu dem Vorgehen?
Also natürlich ist die offensichtlichste Parallele, dass Trump versucht, mit einer Liste von Punkten Kriege zu beenden. Es geht bei diesen beiden Plänen in Anführungszeichen zum Beispiel auch jeweils um Sicherheitsgarantien, um einen künftigen Krieg zu verhindern. Die sind aber völlig unterschiedlich gelagert. Also in Gaza geht es zum Beispiel darum, dass die Hamas entwaffnet werden soll. In der Ukraine sind die Sicherheitsgarantien aber eher, dass die Ukraine ihr Militär behalten soll, will, damit sie sich möglicherweise nochmal gegen oder weiter gegen Russland verteidigen kann. Und die Ukraine sucht auch eine Sicherheitsgarantie darin, dass sie der NATO beitreten darf oder ein Artikel 5 ähnliches Bekenntnis erhält, wonach eben die NATO-Staaten für die Ukraine einstehen würden, wie auch immer das dann aussehen würde, sollte eben Russland wieder angreifen in Zukunft. Also nochmal zusammengefasst, die Fragen der Sicherheitsgarantien sind völlig unterschiedlich gelagert in Gaza und der Ukraine. Wir sehen bei beiden Kriegen, dass internationale Staaten in großer Dimension eingebunden sind. Es ist in dem Sinne auch geopolitisch beides enorm wichtig. Ich würde aber sagen, dass es im Krieg in der Ukraine vielleicht nochmal eine größere, für uns zumindest in Europa, größere Bedeutung hat, weil eben die russische Bedrohung für Europa eine so große Rolle spielt, sagen wir es mal so. Dass eben, wenn die Ukraine fallen sollte, dass dann ganz Europa bedroht ist und die geopolitischen Folgen enorm wären. Ich würde nicht so viele Parallelen ziehen, weil im Fall der Ukraine ist es für Trump auch viel schwieriger, weil er nicht den Druck auf Russland ausüben kann, den er auf die Hamas in Gaza ausüben konnte und den er auch auf Netanyahu ausüben konnte in Israel. Russland ist in dem Sinne selbst für Trump zu mächtig, würde ich sagen. Und mal davon abgesehen, dass Trump ja auch offen seine Sympathien für Wladimir Putin äußert, also das ist schon sehr unterschiedlich gelagert, würde ich sagen.
Warum kommen die USA genau jetzt mit dem Punkteplan? Gibt es da einen Fahrplan oder warum jetzt?
Ich bin nicht sicher, ob es wirklich einen Fahrplan gibt oder ein überlegtes Vorgehen. Ich sehe eher, dass Donald Trump das jetzt ganz gelegen kam, weil er innenpolitisch stark unter Druck steht. Also zum einen sollen die Epstein-Files veröffentlicht werden, meines Wissens innerhalb der nächsten 30 Tage. Dann wissen wir, dass seine Umfragewerte gerade sehr schlecht sind. Also selbst Umfragen, die Fox News herausgebracht haben, zeigen, dass er extrem unbeliebt ist. Sogar unbeliebter als sein Vorgänger Joe Biden. Und es ist natürlich dann die Möglichkeit, mit seinem Peace Plan führungsstark zu erscheinen und so nach außen hin aufzutreten und zu zeigen, ja, ich habe alles im Griff und ich kann vieles erreichen auf dem internationalen Parkett. Und ich denke, es kommt auch noch der Punkt hinzu, dass er ja als dieser Peacemaker in die Geschichte eingehen will. Er hat immer noch den Friedensnobelpreis im Blick und mit so einem Plan, der ist das ja auch sehr griffig. Man hat jetzt diese 28 Punkte und große Aufregung darüber, aber er ist dann wieder im Gespräch als der, der sich bemüht. Und ich glaube, sowas spielt dann auch mit rein, wenn sowas so groß gespielt wird.
In den letzten Monaten war auch häufig von einem Diktatfrieden die Rede, wo man befürchtet. Es hat ja zuerst auch gewirkt, dass Donald Trump den Plan durchboxen will. Er hat ein Ultimatum an die Ukraine gestellt, bis wenn sie dem Plan sollen zustimmen, ist jetzt aber wieder davon abgerückt, oder?
Ja, das hat er eigentlich schon am Wochenende gemacht. Ich vermute, weil er auch gesehen hat, was für einen Aufruhr dieser Plan verursacht hat. Und er hat dann davon gesprochen, dass es nicht sein letztgültiger Vorschlag ist oder Plan ist. Und hat damit schon so ein bisschen diese Deadline aufgeweicht. Und Marco Rubio hat gestern Abend an der Medienkonferenz dann auch genau das nochmal gemacht und hat gesagt, ja, ob es jetzt Donnerstag wird, der ursprüngliche Zeitpunkt, oder Mittwoch oder Montag nächster Woche, das sei jetzt nicht so entscheidend. Es sei jetzt wichtiger, dass man schnell zu einem nachhaltigen Frieden komme. Und deswegen besteht diese Deadline so nicht mehr, aber es ist natürlich viel in Bewegung gekommen.
Was zeigt das vielleicht auch, dass man abgerückt ist so von dieser Deadline?
Dass man auf jeden Fall auch zu Gesprächen bereit ist. Also, dass man nicht hart diese Linie fährt und, wie du es gesagt hast, dass man diesen Plan so durchboxen will. Und es zeigt eben auch, dass man im Grunde darauf angewiesen ist, dass zum Beispiel Europa mitzieht. So wie Trump das gerne möchte, muss Europa ja den Großteil der Unterstützung für die Ukraine abfedern, und dann kann ja Europa aber auch nicht gänzlich außer Acht lassen oder einfach überrumpeln mit so einem Punkteplan. Und ich glaube, es ist aber auch die Erkenntnis da, dass man nicht komplett an der Ukraine vorbei so einen Frieden erzwingen kann. Also da muss einfach die Ukraine auch mitreden.
Ist es denn realistisch, dass Russland dem zustimmt, oder was bräuchte es dafür?
Vielleicht die zweite Frage zuerst. Also ich glaube, es braucht großen Druck auf Russland, viel größeren Druck, als er bisher besteht, weil Russland überhaupt nicht, eigentlich gar keinen Grund hat, jetzt diesen Krieg zu beenden. Also es hat militärisch mehr Erfolge als die Ukraine, also es ist militärisch viel stärker. Es macht Fortschritte auf dem Schlachtfeld, wenn auch sehr, sehr langsam. Aber man sieht eben an so Beispielen wie Pokrowsk, dass im Osten der Ukraine, dass über Monate an solchen Orten sozusagen gearbeitet wird, in Anführungszeichen, und die russische Seite da einfach viel mehr Ausdauer beweisen kann, weil sie viel mehr Leute hat, weil sie viel mehr Ausrüstung hat und Waffen und so weiter. Und deswegen sehe ich jetzt, wenn man das militärisch betrachtet, eigentlich keinen Grund, dass Russland sich jetzt ernsthaft an irgendeinen Tisch setzen soll und dann, also mit ernsthaften Bestrebungen, diesen Krieg zu beenden, weil es kann einfach auf die Abnutzung weiterhin setzen.
Die Frage ist ja auch so ein bisschen, solange die Ukraine ihre Unterstützung da signalisiert oder allenfalls sogar unterschreibt, einen gewissen Friedensfahrplan, ist das für Russland vermutlich auch ein Hindernis?
Ja, weil in der Sichtweise von Wladimir Putin der ukrainische Präsident keine Legitimität hat. Also Selenskyj ist ja demokratisch gewählt. Im Krieg sind aber kriegsbedingt eben Neuwahlen ausgeschlossen. Und deswegen ist Selenskyj sozusagen über seine eigentliche Amtszeit schon hinaus. Und deswegen erkennt Putin ihn nicht mehr als legitimen Präsidenten an. Es kann aber keine Wahlen geben. Deswegen ist es demokratisch legitimiert, dass er weiterhin Präsident ist. Und der Punkt, den Putin dann macht, ja, aber wenn ich ihn nicht anerkenne als Präsident, dann kann er auch keine Verträge unterschreiben, unter die ich auch meine Unterschrift setze, weil wir nicht ebenbürtig sind. Und er hat dann auch schon in Äußerungen zuvor klar gemacht, er akzeptiert Selenskyj als Teil der Verhandlungen, auch sozusagen als Berater in Anführungszeichen, aber nicht als Präsidenten, der dann auch die Befugnis hat, so einen Vertrag zu unterschreiben. Und deswegen kann er am Ende immer noch sagen, ja, der Plan wäre akzeptabel, aber erstmal braucht die Ukraine einen anderen Präsidenten.
Wir reden ja jetzt vor allem von einem Punkteplan. Friedensverhandlungen sind das ja noch nicht, oder? Wo stehen wir jetzt in dem Ganzen?
Ich finde, es sind Vorgespräche für mögliche Verhandlungen. Wir können aber erst von Verhandlungen sprechen, wenn Russland ernsthafte Bereitschaft zeigt, auch Kompromisse einzugehen und nicht Maximalforderungen an die Ukraine stellt, so wie das bis jetzt noch der Fall ist. Es könnte vielleicht konkreter werden, wenn man mal einen Waffenstillstand erreicht. Da sind wir aber auch nicht. Und die Ukraine und die USA haben das bereits vorgeschlagen. Russland ist nicht darauf eingegangen. Also ich glaube, was wir jetzt sehen, ist wieder mehr Bewegung im ganzen Prozess, was erstmal, glaube ich, grundsätzlich gut ist, weil wirklich alle, ich würde sagen, alle Beteiligten wollen, dass dieser Krieg, dass das Sterben endet. Aber es ist eben einfach nicht so leicht zu sagen, wir verhandeln jetzt und dann werden wir einen Vertrag ausarbeiten. Also das hängt von sehr viel mehr ab.
Wie geht es denn jetzt weiter?
Also ganz konkret, heute in Genf wird weiter verhandelt. Es wird weitere Gespräche auf europäischer Ebene geben in den nächsten Tagen. Und Zelensky soll nach Washington fahren und Donald Trump treffen. Da habe ich jetzt unterschiedliche Einschätzungen zu gehört. Zum einen kann das natürlich eine Chance sein, dass Zelensky Trump einfach wieder auf seine Seite ziehen kann, so wie das auch in der Vergangenheit passiert ist. Kann aber auch passieren, dass Zelensky eben aneckt, das haben wir ja auch schon gesehen im Februar dieses Jahres, und dass das sozusagen nach hinten losgeht. Auf Zelensky liegt jetzt ein sehr großer Druck, aber letztlich ist es auch ein bisschen der Laune von Donald Trump geschuldet, ob das dann fruchtet oder nicht, was sie dort besprechen. Also das werden wir jetzt diese Woche vermutlich noch sehen. Und genau, dann wird womöglich ein Friedensplan in neu formulierter Form vorliegen an einem bestimmten Punkt. Und ich gehe mal davon aus, dass Russland auch bis dahin abwarten wird, sich jetzt nicht groß zu Wort melden wird und dann reagieren wird, sobald ein paar mehr Punkte oder sobald ein neuer Plan wirklich konkret auf dem Tisch liegt. Was wir ja aber auch schon gesehen haben, das wollte ich noch kurz erwähnen, dass Europa ja auch schon reagiert hat. Es wurde ein Friedensplan mit 24 Punkten geleakt. Der ist aber noch nicht offiziell bestätigt. Also da wird auch noch was kommen, da bin ich sicher.
Also die nächsten Tage werden entscheidend sein. Clara, du verfolgst ja den Krieg so nahe wie sonst niemand auf unserer Redaktion. Siehst du jetzt in diesen Tagen und in dieser Bewegung, die da reingekommen ist, auch so ein bisschen einen Hoffnungsschimmer? Oder was macht es mit dir?
Also es ist immer so ein Auf und Ab. Man ist dann am Freitag entsetzt über wirklich diese 28 Punkte und am Sonntag ist man erleichtert, dass die Ukraine wieder mitreden kann und am Montag ist man wieder so ein bisschen ernüchtert, weil wir das alles schon mal irgendwie in anderer Form, aber ähnlich doch gesehen haben und wir dem Frieden eigentlich noch nicht viel näher gekommen sind. Also ich muss gestehen, ich bin nicht sehr optimistisch. Ich habe das Gefühl, dass die Ukraine sich sehr gut schlägt und auch diplomatisch in den vergangenen Monaten viel gelernt hat und auch sich auf Trump besser eingestellt hat. Aber am Ende fürchte ich, dass die Ukraine unschöne Zugeständnisse machen muss. Und wie die aussehen, das ist aber ein Blick in die Glaskugel, das können wir noch nicht sagen.
Danke vielmals, Clara, für das Gespräch und deine Einschätzungen.
Danke dir.
Wer sich den Friedensplan im Detail noch mal anschauen will oder auch Einschätzungen, wie sich die Schweiz jetzt diplomatisch an diesen Verhandlungen bewegt, wir verlinken Artikel und Einschätzungen dazu im Episodenbeschrieb. Das war es, die neueste Folge von «Apropos». Ich habe gerade mit Clara Lipowski vom Ressort International. Diese Folge produziert hat Tobi Holzer und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.